Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Mit Clemens Kindermann willkommen zu 25 Minuten Ökonomie am Mittag. Wer in Deutschland den Aufsichtsrat des größten Geldhauses führt, das war schon immer wichtig. Paul Achleitner hat das 10 Jahre lang getan. Seine Bilanz heute auf der Hauptversammlung der Deutschen Bank fiel allerdings erstaunlich selbstkritisch aus. Dazu gleich mehr in dieser Sendung, in der wir auch über das G7-Finanzministertreffen heute in Königswinter sprechen wollen und über die Tarifeinigung für die rund 300.000 Beschäftigten im kommunalen Sozial- und Erziehungsdienst. Und zunächst aber kommen wir zu einem anderen Thema. Gerade für die von Familien geführten Unternehmen steht Deutschland wie kaum ein anderes Land, hat der FDP-Politiker Frank Schäffler heute Morgen in unserem Programm betont. Und tatsächlich, große Familienunternehmen prägen das Bild der deutschen Wirtschaft. Aber wie steht es um die Chancengleichheit und die Vielfalt dort in den Chefetagen? Dazu hat heute die gemeinnützige deutsch-schwedische Allbright-Stiftung eine Studie vorgelegt. Und ich kann jetzt mit der Geschäftsführerin Wiebke Ankersen sprechen. Frau Ankersen, guten Tag.
Guten Tag.
Zu welchen Ergebnissen kommen Sie? Wie stark sind Frauen in der Führung von Familienunternehmen vertreten?
Die sind tatsächlich so gut wie gar nicht vertreten. Also schon die deutschen Börsenunternehmen liegen im internationalen Vergleich ja weit zurück, aber in den Familienunternehmen ist der Frauenanteil in der Führung tatsächlich noch mal niedriger. Wir haben uns am 1. März die 100 größten Familienunternehmen angesehen, also Firmen wie Burda, Miele, Dr. Oetker, so in der Größenordnung, also sehr große und mit den Börsenkonzernen durchaus auch vergleichbare Unternehmen. Und da liegt der Frauenanteil in den Geschäftsführungen bei 8% oder, wenn man es umdreht, 92% Männer. Und was uns da ein bisschen erschreckt hat, ist, da entwickelt sich nichts. Also wir sehen gerade einen völligen Stillstand. Wir haben vor 2 Jahren schon mal durchgezählt. Da lag der Anteil bei 7%, es hat sich also in 2 Jahren um einen Prozentpunkt gesteigert, obwohl es in den beiden Krisenjahren mehr Wechsel als sonst gegeben hat an der Spitze. Und das ist ja immer auch eine Chance, mehr Frauen zu holen. Die Chance wurde tatsächlich hier in den letzten 2 Jahren nicht genutzt. Anders als in den Börsenunternehmen, muss man sagen, wo der Frauenanteil doch jetzt stetig wächst.
Frau Ankersen, wo liegen denn da die Gründe? Warum sind denn Frauen in den Chefetagen von Familienunternehmen weniger vertreten?
Ja, die Familie ist viel weniger im Fokus. Sie sind ja der öffentlichen Erwartungshaltung weniger ausgesetzt als die Börsenunternehmen. Und in den Unternehmen, die komplett in Familienhand mit. Das heißt, die strategischen Entscheidungen beruhen ganz und gar auf den Werten und auf den Prioritäten der Gesellschafterfamilie. Und wenn diese Gesellschafterfamilie Vielfalt als Wert für das Unternehmen erkennt, dann gibt es eben auch kein Korrektiv. Und ich fürchte, dass die Familienunternehmen tatsächlich sich da noch zu wenig Gedanken darüber machen, wie Führung im Jahr 2022 aussehen sollte. Die müssen ja immer Tradition und Weiterentwicklung ausbalancieren, sonst hätten sie nicht über Generationen überlebt sozusagen. Aber zurzeit sehen wir da ziemlich viel Tradition sozusagen bei der Auswahl an der Spitze. Führung oder also Vielfalt in der Führung ist ja nicht irgendein Zeitgeistthema, sondern prägt unsere Gesellschaft dauerhaft. 50% sind Frauen, 25% hat ausländische Wurzeln, die sind auch in den Unternehmen und darauf müssen die Unternehmen auch reagieren. Sie müssen Chancengleichheit herstellen. Das ist eine der größten Herausforderungen zurzeit für die Unternehmen, wenn sie wirklich die Besten fördern und in die Entscheidungsposition bringen wollen. Und im Moment lassen sie Frauen, Ostdeutsche, Deutsche mit ausländischen Wurzeln im Grunde komplett links liegen in diesem Talentpool, den sie da haben. Weil von denen kommt auf den oberen Führungsetagen tatsächlich so gut wie gar nichts an.
Haben Sie denn eine Idee, was könnte man denn machen, damit Frauen künftig stärker in der Führung von Familienunternehmen arbeiten?
Ja, also die Familienunternehmen müssen tatsächlich aufpassen, dass sie für junge Talente, und das ist ja die Ressource der Zukunft, am Ende nicht zu Arbeitgebern zweiter Wahl werden. Sie konkurrieren ja da zunehmend mit den Börsenunternehmen. Es geht ja nicht mehr primär um Nachfolge bei diesen 100 großen Familienunternehmen. Da sind ja nur sehr wenige Familienmitglieder noch im operativen Management. Das heißt, sie fischen sozusagen im gleichen Talentepool auch wie die Börsenunternehmen. Und die diese jungen, diese besten Köpfe, diese jungen Talente, die fühlen sich angezogen von einer offenen Unternehmenskultur, von Vielfalt an der Unternehmensspitze, von Bewegung, nicht von einem veralteten Führungsverständnis. Und das gilt dann besonders für Frauen. Die gehen nämlich am liebsten dahin, wo schon Frauen sind. Wir konnten das sehen. Die Frauen, die im letzten halben Jahr für die DAX-Unternehmen rekrutiert worden sind, sind alle in Unternehmen gegangen, wo es schon mindestens eine Frau im Vorstand gab.
Das ist also
viel attraktiver.
Das ist also die Richtung. Wiebke Ankersen, Geschäftsführerin der Allbright-Stiftung. Wir hatten einige Aussetzer in der Leitung, das bitten wir zu entschuldigen. Vielen Dank für das Gespräch.
Dankeschön.
Und jetzt kommen wir zur virtuellen Hauptversammlung der Deutschen Bank, wo heute der scheidende und der neue Chefkontrolleur im Mittelpunkt standen. Ursula Mayer berichtet.
Der Aufsichtsratschef der Deutschen Bank, Achleitner, tritt nach 10 Jahren im Amt ab. Auf der virtuellen Hauptversammlung der Bank zog er eine kritische Bilanz. Achleitner sagte, bei seinem Amtsantritt 2012 sei das Vertrauen in die Bank bereits beschädigt gewesen. Dazu hätten die Banker ihre eigene Lage überschätzt. In den letzten Jahren war die Bank in zahlreiche Rechtsstreitigkeiten verwickelt. Sie musste teilweise Milliarden Strafen zahlen. Infolge gab es etliche Personalwechsel im Vorstand. Zugleich leitete die Bank einen tiefgreifenden Konzernumbau ein, bei dem tausende Stellen wegfielen. In dem Zusammenhang räumte Achleitner selbst Fehler ein. Mittlerweile habe man das Geldhaus wieder aufs richtige Gleis gesetzt. Im letzten Jahr hatte es einen Gewinn nach Steuern von 1,9 Milliarden Euro erzielt. Den Aktionären stellte Deutsche Bank-Chef Sewing nach 2 Nullrunden eine Dividende von 20 Cent je Aktie in Aussicht. Großaktionäre und Aktionärschützer lobten, der Umbau der Bank sei gelungen. Nun müsse die Bank profitabel bleiben. Kritik gab es an Achleitners Nachfolger Weinands. Er habe zu viele Aufsichtsratsmandate auch bei anderen Unternehmen wie Citigroup und Air France KLM. Trotzdem gilt es als wahrscheinlich, dass die Mehrheit der Aktionäre ihn in den Aufsichtsrat wählt und der ihn zu seinem Vorsitzenden ernennt.
Und diese Informationen von der Hauptversammlung der Deutschen Bank nehmen wir mit in den Handelssaal nach Frankfurt am Main. Dort begrüße ich unseren Berichterstatter Sebastian Schreiber. Herr Schreiber, wie schaut man heute auf diesen Abschied von Aufsichtsratschef Achleitner und auf den Zustand der Deutschen Bank?
Ja, Herr Kindermann, mit dem Namen Achleitner sind hier an der Börse nicht nur gute Erinnerungen verbunden. In der Amtszeit, in den vergangenen 10 Jahren, ist der Börsenkurs der Deutschen Bank auf Talfahrt gegangen. Aktuell notiert die Aktie der Deutschen Bank bei gut 9 Euro. Das heutige Minus von 1% ist allerdings weniger auf diese Personalien im Aufsichtsrat zurückzuführen, sondern eher auf die allgemeine Marktlage. Wir haben es im Beitrag ja eben gehört. Zum Abschied heißt es jetzt vom scheidenden Chef des Aufsichtsrates, die Deutsche Bank sei wieder auf dem richtigen Gleis unterwegs. Ich habe vor der Sendung mit Hans-Peter Burghof gesprochen. Er ist an der Universität Hohenheim Professor für Bankwirtschaft. Ich wollte wissen, wie weit ist die Deutsche Bank auf diesem angesprochenen Gleis denn jetzt schon gekommen?
Die Deutsche Bank ist ganz gut vorangekommen mit ihren Veränderungen. Sie hat wieder Vertrauen gewonnen. Sie hat große Problemfelder bewältigt, was Compliance angeht, was ja vor allem auch das Geschäft in Amerika angeht, wo die amerikanischen Aufsichtsbehörden sehr, sehr kritisch waren zeitweise und große Missstände aufgedeckt hatten. Also da ist die Deutsche Bank ganz gut vorangekommen. Man liest nicht so viel über die Deutsche Bank und das ist gut so.
Jetzt gibt es ja einen Wechsel an der Spitze des Aufsichtsrates. Der neue Mann an dieser Spitze soll ein Niederländer sein, Alex Weinands. Er hat zuvor für die niederländische Bank ABN AMRO gearbeitet, dann auch für den Versicherungskonzern Aegon. Es gibt ja nicht nur Begeisterung über diese Personalie. Von der Fondsgesellschaft Union Investment zum Beispiel heißt es, der neue Mann habe zu viele Ämter. Wie sehen Sie das? Was ist jetzt im Aufsichtsrat der Deutschen Bank gefragt?
Also natürlich hat er viele Ämter, er ist gut vernetzt, er ist auch international gut vernetzt, das ist eine gute Sache. Das ist ja so ein typisches Phänomen, gerade in den Niederlanden, man ist einerseits bodenständig und andererseits ist man auch in der großen, weiten Welt zu Hause. Und das repräsentiert er, nach dem, was ich über seinen Lebenslauf rausfinden konnte, eigentlich sehr, sehr gut. Aber es muss natürlich sehr schnell klar sein, dass das der Hauptjob ist, den er jetzt hat. Denn die Deutsche Bank zu führen im Aufsichtsrat, das ist eine ganz, ganz große Aufgabe. Wenn darüber Zweifel bestehen, dann sehe ich, dass wir in Probleme kommen relativ bald. Aber ich kann mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ich vermute mal doch, dass Herr Weinands einen sehr realistischen Blick auf die Welt hat.
Sie haben eben gesagt, man liest nicht so sonderlich viel über die Deutsche Bank und das sei gut so. Wie sehen Sie denn den Ruf dieser Bank, auch international? Hat man es da wirklich unter der Führung von Christian Sewing geschafft, das Image, ich sage jetzt mal salopp, der Zockerbude wirklich loszuwerden? Wofür steht denn die Deutsche Bank heute? Denn ein Großteil des Gewinns kommt ja noch immer aus dem Investmentbanking-Bereich.
Ja, ein Großteil des Gewinns der Deutschen Bank kommt unverändert aus dem Investmentbanking-Bereich. Allerdings sind das teilweise Zusatzgewinne, die man hat, weil in bestimmten Situationen, nämlich zum Beispiel, wenn so eine Corona-Krise auftritt, einfach die Leute sehr, sehr viel handeln, weil da ganz viele Finanzierungen am Kapitalmarkt neu aufgestellt werden müssen, auch die Anlageportfolios neu strukturiert werden müssen. Und da verdient natürlich das Investmentbanking der Deutschen Bank ganz erheblich von. Aber er hat auch einen kontinuierlichen Kurs in den anderen Bereichen gemacht, im Geschäft mit Unternehmenskunden. Da war die Deutsche Bank auch sehr, sehr aktiv in der Finanzkrise, hat also deutschen Unternehmenskunden auch Zugang gegeben zur Finanzierung, wo sie sie brauchten. Nur da hat man halt dann nicht so schnell die ganz großen Gewinne, sondern man hat dann eher, naja, hoffentlich kontinuierliche Gewinne in die Zukunft.
Welche Zeiten kommen denn da auf die Bank jetzt zu? Wir steuern auch in der Eurozone auf eine Zinswende zu. Die Frage ist wohl nur noch, wann die Europäische Zentralbank der US-Notenbank Fed folgt und den Zinssatz anhebt. Auf der anderen Seite sehen wir, dass sich teilweise Investoren im großen Stil von den Banken verabschieden, Aktienpakete verkauft haben. Wie sehen Sie da insgesamt die Lage?
Dass manche Investoren bei Bankaktien im Moment skeptisch werden, hat meiner Ansicht nach tatsächlich hauptsächlich was mit der politischen Lage zu tun, und zwar der weltpolitischen Lage, dem Ukraine-Krieg, den zunehmenden Konflikten zwischen Russland und dem Westen. Die Banken sind da so ein bisschen der Pulsmesser der Wirtschaft. Wenn man da in Schwierigkeiten kommt, dann werden die Banken es relativ rasch merken, weil sie eben in vielen wirtschaftlichen Aktivitäten eingebunden sind. Also insofern wundert mich das nicht. Was die Zinsen angeht, das ist ein zweischneidiges Schwert. Kurzfristig ist das für die Banken ein Problem. Sie haben häufig langfristig feste Zinsen gewährt und die gehen natürlich nicht hoch, bloß weil jetzt hier die Zentralbank die Zinsen erhöht oder weil am Markt die Zinsen hochgehen, weil die sind ja fest vereinbart, während Banken sich häufig kurzfristiger refinanzieren. Das heißt also, kurzfristig hat man erstmal Verluste daraus, aber mittel- und langfristig bedeuten höhere Zinsen natürlich auch, dass man wieder eine anständige Marge aus dem Zinsgeschäft holen kann. Und insofern ist das ein gutes Signal für die Banken.
Einschätzungen waren das von Hans-Peter Burkhoff. Er ist Professor für Bankwirtschaft an der Universität Hohenheim.
Herr Scheiber, wenn wir heute wie immer an dieser Stelle auf das Handelsgeschehen in Frankfurt schauen, dann müssen wir eigentlich zuerst auf die Ausgangsvoraussetzungen blicken, denn die Vorgaben aus den USA, die waren alles andere als normal. Was ist da gestern Abend an der Wall Street noch geschehen?
Ja, da gab es einen regelrechten Kursrutsch, den größten seit dem Corona-Sommer aus dem Jahr 2020, zum Beispiel für den marktbreiten Index S&P 500 mit einem Minus von 4%, Dow Jones minus 3,6%, Nasdaq 100 minus 5%. Das sind schon Zahlen, die man selten an der Wall Street sieht. Sie zeigen, wie groß die Verunsicherung da gegenwärtig aussieht. Die US-Notenbank Fed ist ja mit zwei Zinsschritten vorausgeeilt. Der Leitzins dürfte weiter steigen. Das hat den Dollar vor allen Dingen gestärkt und die Aktienmärkte geschwächt. Das zeigt sich auch in Deutschland immer mehr und immer weiter. Heute sieht es für den DAX auch nicht besonders rosig aus. 13.796 Punkte, da derzeit ein Minus von 1,5%.
Ein schwieriger Tag heute für die Beschäftigten der deutschen Standorte von Vallourec, dem französischen Stahlrohrkonzern. Er will die deutschen Standorte schließen. 2.400 Beschäftigte sind betroffen. Gibt es da eine Reaktion?
Ja, der Markt reagiert deutlich. Zu diesen Standortschließungen gehört ja auch die Nachricht, dass bei Vallourec der Gewinn eingebrochen ist. Die Papiere sind im Handel in Paris heute deutlich eingebrochen, so um die 5%.
Und dann kurz noch Euro, Anleihen und Gold.
Der Euro kostet 1,0525 $. Die Umlaufrendite heute etwas tiefer, 0,83%. Der Goldpreis leicht im Aufwind. Die Feinunze $1,800,30.
Vielen Dank an Sebastian Schreiber. Die G7 ist ein informeller Zusammenschluss der wichtigsten Industrien. Nationen der westlichen Welt. Derzeit hat Deutschland die G7-Präsidentschaft inne. Die G7-Finanzminister und Notenbankchefs tagen daher bis morgen in Deutschland im heutigen Steigenberger Hotel auf dem Petersberg, früher das Gästehaus der Bundesregierung. Frage an unseren Korrespondenten Jörg Münchenberg: Stehen auch hier die Hilfen für die Ukraine im Mittelpunkt? Und wenn ja, wie sehen oder wie könnten die aussehen?
Ja, Kindermann, der russische Angriffskrieg auf die Ukraine und die Folgen, das ist auch das alles beherrschende Thema auf dem Petersberg beim Treffen der Finanzminister der führenden 7 Industrienationen. Vorneweg geht es darum, wie der ukrainische Staatshaushalt unterstützt werden kann. Also es geht um finanzielle Hilfen, aber eben nicht dieses Mal nicht darum, wie man der Ukraine beim Kauf von Waffen helfen kann, sondern um die Stabilisierung der Staatsfinanzen, also dass eben ukrainische Soldaten weiterhin ihren Sold bekommen oder dass natürlich auch die Beamten des Staates weiterhin ihr Gehalt überwiesen bekommen. Der ukrainische Staatspräsident Zelensky hatte ja schon zu Beginn der Woche einen eindringlichen Appell in Richtung Westen formuliert. Darüber wird nun auf dem Petersberg beraten. Die Rede ist von 5 Milliarden Euro, die das Land pro Monat braucht. Das sind Berechnungen des Internationalen Währungsfonds. Aber auf dem Petersberg, muss man sagen, geht es jetzt erstmal darum, die nächsten 3 Monate zu finanzieren. Also im Gespräch 15 Milliarden Euro.
Und wie wird das aufgeteilt innerhalb der G7? Gibt es da schon eine Idee?
Naja, also klar ist, dass die USA wohl den Löwenanteil übernehmen werden. 7,5 Milliarden Dollar sind hier bereits zugesagt. Man muss ja ohnehin sagen, dass die USA die höchsten Hilfssummen für die Ukraine mobilisiert haben. Und US-Finanzminister Janet Yellen hatte gestern ja auch noch mal eindringlich an die G7-Kollegen appelliert, sich doch hier bitte schön großzügig anzuschließen. Deutschland, muss man sagen, steht natürlich besonders in der Pflicht, nicht nur als größte Volkswirtschaft in Europa, sondern auch deshalb, Sie haben es vorhin erwähnt, weil man eben derzeit den G7-Vorsitz hat. Also da heißt es schon mit gutem Beispiel vorangehen. Bis morgen soll die Einigung stehen, das hat Christian Lindner, der deutsche Finanzminister, gesagt. Es soll also schnell gehen, was ganz praktisch ist. Parallel sozusagen tagt auch der Haushaltsausschuss, Bereinigungssitzung. Das heißt also, die deutschen Hilfsgelder, die kann man dann auch noch im Etat 2022 gleich berücksichtigen.
Durch den Krieg gegen die Ukraine, da nehmen ja die Sorgen vor einem Konjunktureinbruch zu, und zwar weltweit, bei gleichzeitig steigender Inflation, also vor einer Stagflation. Ist das auch ein Thema auf dem Petersberg?
Ja, also Wirtschaftsentwicklung, aktuelle Risiken für die Erholung der Weltwirtschaft. Da muss man sagen, das sind ja ganz klassische Themen für das Treffen der G7-Finanzminister. Christian Lindner hat heute Morgen auch nochmal explizit darauf verwiesen, man werde sich mit den gestiegenen Preisen und ihren Folgewirkungen befassen. Und man muss ja sagen, es ist eben ein globales Problem. Großbritannien, da liegt die Inflation bislang bei 9%, im Euroraum auch bei 7,4%, also sehr hoch. Dazu kommt eben die Schwäche. Wirtschaftserholung nach der Pandemie. Also die Sorge vor einer Stagflation, geringes Wachstum gekoppelt mit steigenden Preisen, ist groß. Man muss allerdings auch sagen, es wird hier keine gemeinsame Aktion der G7-Staaten geben, sondern es geht hier mehr um internationale Abstimmung, um Koordinierung, etwa in der Fiskalpolitik. Und natürlich muss man auch sagen, es sind ja vor allem die Notenbanken, die hier über ihre Zinspolitik gegensteuern müssen. Wir haben es gehört, in den USA ist das bereits geschehen und in Europa steht das ja auch demnächst an.
Ganz interessant, der deutsche Finanzminister Lindner hat ja China dazu aufgefordert, bei einem Schuldenerlass für arme Länder mitzumachen. Ist da irgendwie ist China da so der Elefant im Raum bei der Tagung?
Ja, schon ein bisschen schon, würde ich sagen. Sie haben es gesagt, China will da bislang nicht mitmachen. Und der deutsche Finanzminister hat eben davor gewarnt, wenn jetzt die Zinsen wieder steigen, dann hat das natürlich für die ohnehin schon hochverschuldeten Schwellen- und Entwicklungsländer massive Folgen. Dazu steigen ja auch noch die Weizenpreise. Derzeit gehen steil nach oben. Also auch von dieser Seite droht Gefahr. Aber man muss natürlich auch realistisch sein. Man kann hier appellieren, ob Peking sich danach richten wird. Das ist wohl eher zu bezweifeln.
Jörg Münchenberg zur Tagung der G7-Finanzminister und Notenbankchefs. Vielen Dank. Für rund 330.000 Beschäftigte im kommunalen Sozial- und Erziehungsdienst soll es künftig mehr Geld und Entlastung geben. Nach zähen Tarifverhandlungen erzielten Gewerkschaften und Arbeitgeber eine Einigung. Warnstreiks sind damit vom Tisch. Claudia van Laak berichtet aus Berlin.
Von einem guten und gelungenen Kompromiss sprechen die kommunalen Arbeitgeber, von einem respektablen Ergebnis die Gewerkschaften. Die Beschäftigten im kommunalen Sozial- und Erziehungsdienst erhalten mehr Freizeit und mehr Geld. Karin Welge, Präsidentin der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände und Oberbürgermeisterin von Gelsenkirchen.
Es sind 130 Euro für viele, viele Erzieherinnen und Erzieher und Menschen in der Behindertenhilfe. Es sind 180 Euro im Monat für die Sozialarbeiterinnen, die ja auch im Rahmen der letzten Wochen noch mal deutlich im Fokus standen. Das ist etwas, da sind die Arbeitgeber deutlich an ihre Grenzen gegangen.
Mehr Freizeit erhalten die Beschäftigten außerdem. Das bedeutet jährlich 2 freie Tage. Außerdem kann die vereinbarte Zulage in 2 weitere freie Tage umgewandelt werden. Geld gegen Freizeit also. Verdi-Chef Frank Wernicke.
Wir hatten als Gewerkschaften 2 wesentliche Ziele in dieser Tarifrunde. Es ging uns um die Aufwertung der Berufe, im Sozial- und Erziehungsdienst, Kitas, Sozialarbeit und Behindertenhilfe und um Regelungen zur Entlastung.
Verdi und der Beamtenbund waren allerdings mit deutlich höheren Forderungen in die Tarifverhandlungen gegangen. Sie wollten ursprünglich eine Höhergruppierung aller 330.000 Beschäftigten. Nun ist es eine Zulage geworden. Die Vereinigung der Kommunalen Arbeitgeberverbände VKA hatte ihrerseits argumentiert, dass in den letzten Jahren die Tarifgehälter der Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst bereits überproportional gestiegen seien. Sehr viel mehr drin sei da nicht. Die Arbeitgeber hatten sich ebenfalls gegen mehr freie Tage für diese Beschäftigten ausgesprochen. Ihr Argument: Zusätzliche freie Tage führten lediglich zu noch weniger Personal in Kitas und sozialen Einrichtungen der Kommunen. Karin Welke.
Und das ist ein großer Schritt, der uns viel Kraft und viel Anstrengung gekostet hat, der bei weitem nicht selbstverständlich war. Und da sind die Arbeitgeber deutlich an ihre Grenze gegangen.
Diese Tarifverhandlungen waren keine klassische Entgeltrunde. Diese findet Anfang nächsten Jahres für alle Beschäftigten von Bund und Kommunen statt. Und dann geht es um einen Ausgleich für die hohe Inflation und die stark angestiegenen Preise. Die jetzt getroffene Vereinbarung für den Sozial- und Erziehungsdienst hat eine Laufzeit von 5 Jahren und geht bis zum 31.12.2026.
Die Impfpflicht für Pflegekräfte und medizinisches Personal ist verfassungsgemäß. Gigi Deppe.
Wie erwartet hat das Bundesverfassungsgericht jetzt endgültig die Klagen gegen die berufsbezogene Impfpflicht abgewiesen. Die Argumente ähneln denen der Eilentscheidung aus dem Februar. Wieder sagen die 8 Richterinnen und Richter des ersten Senats, ja, die Impfpflicht bedeutet einen Eingriff in die körperliche Unversehrtheit. Wer sich nicht impfen lassen will, muss mit einem Bußgeld rechnen oder seinen Beruf aufgeben. Aber dieser Eingriff sei verfassungsrechtlich gerechtfertigt. Der Gesetzgeber verfolge einen wichtigeren Zweck: Alte und Kranke vor Ansteckung zu schützen. Er habe im Dezember 2021 wegen der pandemischen Lage gegenüber den besonders gefährdeten Menschen eine Schutzpflicht gehabt, hätte also handeln müssen. Und weil schwerwiegende Nebenwirkungen bei der Impfung sehr selten seien, habe er dem Pflegepersonal das zumuten dürfen.
Und nun, wie immer an dieser Stelle, die Wirtschaftspresseschau. Die EU-Kommission hat einen Plan für mehr Unabhängigkeit von russischer Energie vorgestellt.
Die Neue Osnabrücker Zeitung kommentiert: Bis zu 300 Milliarden Euro will die EU bis 2030 investieren, damit sie dieses Ziel erreicht. Das hört sich nach viel Geld an, ist aber womöglich noch nicht genug. Zum Vergleich: Allein die Energieinsel, eine Windkraftanlage, die Dänemark in der Nordsee bauen will, wird mit 28 Milliarden Euro veranschlagt. Vorerst. Geplant ist ein grünes Kraftwerk für ganz Europa. Und das ist das Entscheidende. Die Dänen denken bei der Windkraft schon lange über die eigenen Grenzen hinaus und treiben damit die Energiewende in beispielhafter Weise voran. Denn klar ist, an die Stelle vorgestriger Kleinstaaterei, wie man sie in Deutschland noch pflegt, muss vertiefte Zusammenarbeit treten. Die gute Nachricht ist, Geld ist vorhanden, lobt die Frankfurter Allgemeine Zeitung und gibt zu bedenken: Die EU profitiert davon, dass der Corona-Fonds überdimensioniert war. 225 Milliarden Euro an Krediten hat bisher kein Staat beansprucht. Es gibt somit auch keinen Grund, nach dem nächsten Fonds zu rufen. Aber das wird die üblichen Verdächtigen nicht abhalten. Das Magazin Cicero hält die Idee im Grundsatz für richtig, die europäische Energiekrise gemeinsam anzugehen. Das Blatt warnt aber vor einer noch tieferen Spaltung der EU. Daran hat Deutschland, dass seine nun zu scheitern drohende Energiewende mit dem Tunnelblick des angeblichen Vorreiters als rein nationales Projekt betrieben hat, einen maßgeblichen Anteil. Deutschland sollte deshalb endlich über seinen Schatten springen und ein Tabu aufgeben, das nicht mehr in die Zeit passt. Weshalb die Bundesrepublik stoisch am 2011 beschlossenen Ausstieg aus der Atomenergie festhält, versteht in anderen Ländern kaum jemand mehr. 6 deutsche Kernkraftwerke könnten noch gerettet werden, wenn sich die Bundesregierung endlich dazu durchringt. Der Energietechnikhersteller Siemens Energy will seine verlustreiche Windkraftanlagentochter Siemens Gamesa eventuell komplett übernehmen. Dazu schreibt die Börsenzeitung:
Dies ist ein Deal mit Ansage, denn der Schritt war lange erwartet worden. Siemens Energy muss nun Farbe bekennen. Natürlich kann jedes Projekt auf den letzten Metern scheitern. In diesem Fall allerdings wäre dies Harakiri. Nachdem der Kapitalmarkt das Vertrauen in Gamesa verloren hat, käme die Reputation von Siemens Energy unter die Räder. Außerdem ist Siemens Gamesa im Vergleich zu früheren Bewertungen ein Schnäppchen. Der Aktienkurs ist seit Anfang 2021 bis kurz vor der Ankündigung um fast 2/3 gesunken. Energy muss nun zugreifen.
Sie hörten die heutige Wirtschaftspresseschau, auch zu lesen und zu hören im Internet unter deutschlandfunk.de. Mehr Informationen zu den wichtigsten Wirtschaftsthemen dann in der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft ab 17.05 Uhr. Damit geht Wirtschaft am Mittag zu Ende. Clemens Kindermann dankt für Ihr Interesse an der Ökonomie.